Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Money Train Podcasts. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Und ich bin auch nicht wieder alleine am Tisch. Ich habe einen Gast bei mir, und zwar Markus Bussler. Er ist Redakteur bei Der Aktionär und hier auch Experte für Edelmetalle, Rohstoffe und Minenaktien. Hallo Markus.
Grüß dich, hallo.
Danke erstmal für deine Zeit. Und ich habe schon so ein bisschen verraten, du bist Experte für Edelmetalle, Rohstoffe und Minenaktien, bist auch der Autor des Goldfolios. Und wir gehen heute dementsprechend auch passend dazu der Frage nach, welcher Rohstoff oder welche Edelmetalle könnte denn quasi der Börsenstar für dieses Jahr werden? Wie sieht's also aus? Aber erst blicken wir mal vielleicht auf den Beginn des Jahres, auf die ersten Monate dieses Jahres. Wie ist denn da die Performance bei den Edelmetallen gewesen? Wie würdest du so das Fazit ziehen im Moment?
Wir sind schon fast wieder vergessen, die ersten Monate. Wir haben einen sehr, sehr guten Jahresstart gehabt. Gold und vor allem Silber sind durch die Decke gegangen. Silber bei 120 Dollar, eigentlich heute noch unvorstellbar gewesen. Und dann kam so dieser erste Einbruch, Gold bei 5.500 in etwa. Und dann kam dieser Einbruch, ja, so ein bisschen ausgelöst auch erstmal so eine Spekulationsblase beim Silberpreis gewesen, wo der Silberpreis sehr stark unter Druck gekommen ist. Wir haben uns innerhalb von einer Woche ungefähr 40% verloren. Und dann natürlich auch der Iran-Krieg, der das ganze Umfeld etwas verändert hat. Und dann kam auch der Goldpreis unter Druck. Und jetzt sind wir in so einer Art Konsolidierungsphase. Wir sind, glaube ich, ganz noch zufrieden mit dem Jahresstart. Insbesondere, wenn man bedenkt, wie gut das vergangene Jahr gewesen ist. Aber es könnte immer ein bisschen mehr sein. Und im Moment schwächeln die Edelmetalle ein bisschen.
Du hast schon gerade Iran-Konflikt mit angesprochen. Wie eng ist denn die Entwicklung der beiden Edelmetalle mit der Entwicklung im Nahen Osten verknüpft? Was siehst du da?
Naja, also erstmal sollte Gold und Silber eigentlich der Iran-Krieg überhaupt nicht interessieren. Aber es ist natürlich so, dass einige Staaten jetzt im Zuge dieses Konflikts, den wir hier sehen, gezwungen waren, Liquidität zu beschaffen, zum Beispiel die Türkei, und die haben Gold verkauft. Jetzt haben wir gestern erfahren, dass auch Aserbaidschan Gold verkauft hat, einfach weil der Anteil von Gold an gesamten Assets des Fonds zu hoch geworden ist und hat dann natürlich ein bisschen reduziert, hat ein bisschen Gewinne mitgenommen. Das in so einer Phase, wo der Chart ohnehin ein bisschen angeschlagen war, hat einfach für Druck bei den Edelmetallen gesorgt. Also ja, es ist so ein gewisser Zusammenhang, also grundsätzlich, ja, man kann natürlich auch sagen, es gibt einige wohlhabende Käufer in Dubai, die gerade andere Sorgen haben, jetzt Gold zu kaufen, vielleicht gerade irgendwelche Löcher in den Fassaden zu stopfen. Also von daher ist ein bisschen was Zusammenhang da, aber der globale Goldmarkt sollte eigentlich durch den Iran-Konflikt nicht beeinträchtigt sein.
Jetzt habe ich natürlich vor dieser Sendung ein bisschen recherchiert, und immer wenn ich Silber gegoogelt habe, kam ganz häufig, dass Silber sehr volatil sei. Würdest du das bestätigen, und woran liegt das jetzt vielleicht so zur Einordnung? Und vielleicht auch zeigt sich das jetzt gerade wieder?
Also ich habe es ja angesprochen, wir haben diesen Einbruch von 40% innerhalb von einer Woche gehabt, zu Beginn des Jahres oder im Januar, Ende Januar. Und ja, das kann man dann schon als volatil bezeichnen, wenn man so einen Einbruch hat. Der Silbermarkt ist viel, 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 viel kleiner als der Goldmarkt. Das heißt also, Silber ist auch so ein klassisch spekulativ getriebenes Asset. Also wir haben einerseits natürlich, ist Silber Industriemetall, die Industriemetallnachfrage steigt, seitens der Solarindustrie, seitens der Photovoltaikindustrie. Aber das ist nicht wirklich was, wo ich sage, das steigt 100%. Oder das sind halt 3, 4, 5, 6%, die steigt pro Jahr und ist relativ skalierbar. Auf der anderen Seite ist Silber auch ein Edelmetall, also ein Anlagemetall. Und da ist es natürlich so, wenn da spekulatives Interesse reinkommt, wenn institutionelle Investoren reinkommen und sagen, wir kaufen Silber oder kaufen ETCs oder ETFs auf Silber, dann ist es natürlich gleich eine andere Hausnummer, dann steigt es exorbitant stark an, und das sorgt eben auch für Preissteigerungen. Also ja, Silber ist deutlich volatiler als Gold, der Silbermarkt ist wesentlich kleiner als Gold, und das sorgt einfach dafür, dass die Kurssprünge im Silberbereich prozentual wesentlich höher sind.
Jetzt haben wir alle keine Glaskugeln, aber was erwartest du dann von Silber noch in diesem Jahr, Silber Rally?
Also wir stehen jetzt momentan so um die 71, 72 Dollar. Ich denke schon, dass wir noch höhere Kurse sehen. Aber es kann durchaus, das klingt jetzt wirklich, das klingt so wie, wir müssen überhaupt nicht festlegen. Wenn ich jetzt sage, kurzfristig dürfte ich jetzt noch unter Druck stehen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir noch niedrigere Kurse auf der kurzen Sicht sehen und dann eher so in der zweiten Jahreshälfte wieder eine Erholungsrallye sehen beim Silberpreis.
Dann warten wir mal ab, wie sich dann wirklich alles entwickeln wird. Dann können wir uns ja nochmal zusammensetzen.
Aber nur, wenn ich euch starte.
Passieren.
Also wenn ich nicht durchstarte, komme ich nicht.
Und dann wird wieder meine erste Frage sein. Und wie hat sich in den vergangenen Monaten das entwickelt? Sind wir mal gespannt. Jetzt habe ich natürlich in meiner Vorabrecherche oder auch im Allgemeinen erfahren, dass du ja auch sehr viel unterwegs warst, wenn wir speziell zu Gold- und Silberminen gehen, dass du da auch sehr viel im nordamerikanischen Raum unterwegs warst. Wie ist denn da dein Eindruck, wenn wir jetzt speziell auf die Minen blicken, wie ist denn da der aktuelle Stand? Vielleicht, wenn man sich auch ja für ein börsennotiertes Unternehmen interessiert und überlegt, inwieweit man sich damit beschäftigen sollte.
Also wir müssen einfach mal sagen, ich bin ja schon lange in der Branche. Also ich sage nicht, wie lange, sonst könnte man aufs Alter schließen und das wäre natürlich auch wieder diskriminierend. Aber ich bin schon lange genug in der Branche und ich kenne die Zeiten, als der Goldpreis bei $1,200 herumgetümmelt ist und da ist nichts wirklich passiert.
Wir hatten jetzt damals, könnte man nachrechnen, wann das war.
Ja, es ist noch nicht so lange her. Es ist ja doch eine beeindruckende Rallye gewesen. Also 2015 sowas waren wir da schon gewesen. Das sind gerade mal 10 Jahre. Ich bin schon ein bisschen länger dabei. Aber damals war irgendwie kaum Geld verdient. Also ja, die haben irgendwie so Margen gehabt. Sie haben die Kosten waren so bei $800. Dann hast du ungefähr $400 Marge gehabt bei so einer Unze. Und ja, es dürfte halt nicht schief gehen. Also wenn dann irgendwas schief gegangen ist, warst du relativ schnell wieder im Verlust gewesen. Geringer Cashflow bei vielen und die Minenbranche war zu der Zeit einfach relativ unattraktiv gewesen. Hat sich geändert. Die Kosten sind gestiegen. Wir haben eine hochinflationäre Phase gehabt nach der Corona-Zeit. Wir werden auch jetzt wahrscheinlich wieder Inflation bekommen. Mittlerweile haben die großen Goldproduzenten so 1600, 1700, $1,800 Kosten. Aber bei $4,500 Goldpreis haben sie natürlich eine Marge von über $2,000. Und das sollte für Stahl in die Gesichter, weil die Kasse klingelt. Und das ist natürlich so ein Gamechanger gewesen. Also so insgesamt ist es bei den Minen schon so, dass jetzt mittlerweile die Türken Geld, also wir haben das zum Beispiel gesehen, Newmont, weltgrößter Goldproduzent, hat Zahlen gebracht in der vergangenen Woche. Und was haben sie gemeldet? Sie haben einen Free Cashflow von $3,1 Milliarden gemeldet. $3,1 Milliarden im ersten Quartal ist mehr als im Gesamtjahr 2024 zum Beispiel. Ist wesentlich mehr als 2023 und mit den Zeiten von 2015 wollen wir das gar nicht mehr vergleichen. Also das ist ein komplett anderes Umfeld. Früher hohe Schuldenbelastung, heute $8 Milliarden Cash. Also die müssen sich auch überlegen, was sie machen. Die haben zum Beispiel gesagt, hey, wir stellen nochmal 6 Milliarden für Aktienrückkäufe bereit. Alles, was vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen ist. Also es hat sich gewaltig geändert, das Umfeld bei den Minen. Operativ ist natürlich immer noch das Gleiche, wobei wahrscheinlich die Prämien für die Mitarbeiter ein bisschen höher sind und auch da die Gesichter ein bisschen mehr Lächeln zeigen.
Können denn auch die Minenbetreiber, speziell was Silber angeht, vielleicht ein bisschen mehr lächeln?
Ja, aber auf jeden Fall. Also wir haben ja lange Zeit, muss ich überlegen, das Corona-Tief war knapp über $12 gewesen. Heute stehen wir bei ein paar $70 und das ist natürlich schon ein wesentlicher Unterschied. Damals hast du Verlust gemacht. Also du hast keine Gewinne gemacht mit einer Silbermine, wenn der Silberpreis bei 12, 15 oder selbst bei $20 hast du vielleicht eine schwarze Null geschrieben. Heute kosten auch ein bisschen höher, $25, $26 völlig normal, aber bei einem Silberpreis von $70 verdienst du plötzlich wieder Geld, kannst Investitionen tätigen, kannst neue Minen in Betrieb bringen, kannst in Exploration investieren und kannst Übernahmen tätigen. Das war alles undenkbar gewesen. Alles, was wir gesehen haben in dieser Zeit, waren Paper Deals, also Übernahmen, die in Aktien bezahlt worden sind. Heute werden Übernahmen wieder in Cash bezahlt. Zum Beispiel, wenn ich nochmal ein Goldbeispiel nehmen darf, Agnico Eagle, einer der wahrscheinlich sich am besten entwickelnden Aktien über die Jahre hinweg, hat jetzt so im Bereich der Kittelamine in Finnland, da haben sie eine Mine, haben sie den kompletten Bereich konsolidiert, haben eine Rupert Resources übernommen, haben eine Orion übernommen und haben zum Beispiel das Joint Venture mit B2Gold, das sie haben, komplett für sich jetzt genommen und B2Gold quasi ausgezahlt. Alles jetzt möglich, weil das Cash da ist in den Minen. Und jetzt ist wirklich die Zeit, wo Geld verdient wird in den Minen.
Blicken wir jetzt mal auch auf Kupfer. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Und vielleicht erstmal zur Einordnung, wie sieht es denn da mit Angebot und Nachfrage im Moment aus? Für was wird es überhaupt gebraucht?
Also Kupfer ist vielleicht das Zukunftsmetall schlechthin.
Der Börsenstar 2026, kannst du dich da jetzt schon festlegen?
Ja, ich glaube ein bisschen nicht. Also wir haben ja 2026 ist ein Sonderjahr, komme ich vielleicht gleich dazu. Okay. Ich fange mal so an. Kupfer ist das Zukunftsmetall schlechthin. Wenn ich Energie speichern, wenn ich Energie leiten will, um Kupfer komme ich nicht herum. Und das heißt, ich brauche Kupfer beim Energiespeichern, Leitungen, in Autos, in Elektroautos, überall benötige ich Kupfer. Das Problem ist, Kupferminen sind riesengroß normalerweise. Ich könnte es zu geologisch werden. Meistens wird Kupfer aus Porphyries gefördert, aber vergessen wir das mal. merken wir uns einfach mal, es sind riesengroße Minen. Riesengroße Minen betönigen A, wahnsinnig viel Geld, um in Produktion zu gehen, B, lange Genehmigungszeiträume im Normalfall und C, eigentlich niemanden, der wirklich daran interessiert gewesen ist in den letzten Jahren. Weil der Kupferpreis war relativ gedrückt gewesen, man hat kaum Geld verdient mit Kupfer, da waren andere Metalle interessanter, zum Beispiel haben viele wie Rio Tinto oder PHP lange Zeit vor allem auf Eisenerz gesetzt. Aber Kupfer ist so das grüne Metall auch so ein bisschen, weil es eben in unserer Wandelgesellschaft zu einer, ja, Elektromobilität, zu Elektrospeicher, weg von fossilen Brennstoffen eine Schlüsselposition innehat. Und jetzt haben wir das Problem, ja, wir bräuchten mehr Kupfer, aber wie gesagt, um eine Kupfermine in Produktion zu bringen, also das sprechen wir von Zeiträumen von 17 Jahren, von Entdeckung bis zur Produktion. Da laufen Genehmigungsprozesse, da laufen Bohrungen, da wird viel Geld auch benötigt. Ja. So ein Kupferprojekt sind gerne mal ein paar Milliarden Dollar weg, um das Ganze in Produktion zu bringen. Klar, das sind dann Minen, die 30, 40 Jahre laufen. Wir haben jetzt auch noch diese alten Minen, nur die gehen halt langsam ans Lebensende. Das heißt, normalerweise sinkt dann auch allmählich der Kupfergehalt im Erz drin. Das heißt, die Produktion ist rückläufig. Und das ist das Bild. Wir brauchen mehr Kupfer, aber haben es auf der anderen Seite nicht.
Angebot sinkt, Nachfrage steigt.
Genau. Und das ist das Problem. Und das treibt man dann auch den Preis. Wir sind jetzt wieder bei ungefähr 6 Dollar je Pfund, je nachdem, ob man jetzt den LME oder den COMEX-Kontrakt nimmt. Also es ist schon wieder was, wo man gut damit leben kann. Die Cash-Kosten bei Kupfer liegen so im Schnitt bei 1,80 bis 2 Dollar. Und auch da wieder gut Geld verdient mittlerweile, weil eben ungefähr 200% Marge auf die Cash-Kosten.
Wie könntest du dir vorstellen, dass sich das Ganze weiterentwickelt? Ich denke mal, Nachfrage könnte, wenn Rechenzentren etc. weiter groß gefragt werden, steigen bzw. stehen, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Wie denkst du, entwickelt sich denn die Angebotsseite?
Ja, ich glaube, die Angebotsseite ist nicht sonderlich flexibel. Also die wird zwar tendenziell in 10 Jahren, wenn wir mehr Angebot auf dem Markt haben als jetzt, davon gehe ich aus, aber in dieser Zwischenzeit wird sich einfach ein Defizit auf dem Markt aufbauen. Klar, Kupfer kann man auch recyceln. Also ich kann zum Nachbarn rübergehen, kann die Dachrinne abschrauben und kann sie zum Shorthändler bringen.
Also ich hoffe, das war jetzt hier kein ernst gemeinter Vorschlag?
Ah, ich glaube, mein Nachbar schaut es hier nicht an. Also von daher, das geht schon. Also es gibt schon Recycling bei Kupfer speziell. Es gibt es auch bei Silber, bei Gold eher nicht, weil es kein klassisches Industriemetall ist. Da ist kaum was in der Industrie. Also es wird schon ein Teil recycelt. Und natürlich mit dem steigenden Preis steigt auch die Recyclingquote, weil es einfach attraktiver wird. Aber das wird die Lücke nicht schließen. Also wir werden nach wie vor ein Defizit auf dem Markt haben. Und das wird für steigende Preise sorgen.
Je nachdem, wie die Nachfrage sich halt dann auch grundsätzlich
entwickelt. Ich glaube, dass die Nachfrage weiter anzieht, ja.
Wie sieht's denn weiter? Lithium ist ja auch ein Thema derzeit. Ich glaube, jetzt gerade mit Elektromobilität ja auch ein großes Thema. Wie schätzt du denn da derzeit die Lage ein? Angebot, Nachfrage, vielleicht auch welche Player?
Also, ich glaube, weil du vorhin gefragt hast, Börsenstar, Lithium kann einer der Börsenstars 2026
werden. Sie machen eine ganze Liste.
Das ist ja Kupfer schon auch, aber ich glaube, Lithium. Schau, wir haben jetzt diesen Iran-Krieg und plötzlich steigt der Ölpreis und plötzlich steigen die Spritpreise. Und viele Menschen, die gesagt haben, hey, Elektroautos, das ist überhaupt nichts für mich, also boah, gehen wir mit den Dingen da weg, das klingt wie mein Föhn. Die sagen jetzt plötzlich, na ja, aber bevor ich jetzt 2,40 Euro für einen Liter Benzin bezahle oder für einen Liter Diesel, da überlege ich mir vielleicht bei einer Neuanschaffung doch, ob ich lieber ein Elektroauto nehme. Und jetzt merkt man so, dass die Verkaufszahlen bei Elektroautos und Hybridmodellen wieder stärker anziehen. Brauche ich mehr Batterien? Brauche ich mehr Lithium? Die Lithium-Anfrage zieht nach, die Lithium-Nachfrage zieht an, so gehört der Satz. Und das wiederum sorgt für steigende Preise bei Lithium, Hydroxide, Carbonat, Spodumenkonzentrat, was es alles gibt. Also da ist die Nachfrage wieder da und der Preis zieht an und die Produzenten verdienen ohnehin relativ gut Geld. Die großen Produzenten, weil du gefragt hast, zum Beispiel die PLS, die ehemalige Pilbara Minerals in Australien, steht für fast 8% vom Weltmarktanteil zum Beispiel. Und die sieht man schon, die verdienen jetzt richtig Geld, wollen auch die Anlage ausbauen, nochmal investieren, haben aber einen Cashbestand. Also von daher, da wird schon wieder auch Geld verdient. Also das ist interessant, man hat ja immer diese Zyklen bei Rohstoffen. Also man hat, klasse Zyklus ist ja dieser Ölpreis gewesen. Der war, weiß ich nicht, wie lange bei 50 Dollar, hat ja kaum einer wirklich, also klar, die Saudis und so weiter, aber in Amerika die ganze Schiefergas- und Fracking-Industrie, die hat ja kaum Geld verdient bei den Kursen. Und jetzt wird plötzlich wieder Geld verdient, weil wir eben bei 90 Dollar plus beim Ölpreis stehen. Also wir haben diese Zyklen und im Moment sind wir in so einem Zyklus hoch. Das heißt, Geld wird verdient. Und was wir im Gegensatz zu vielen anderen Jahren nicht sehen, sind irgendwelche crazy Übernahmen. Also die Unternehmen haushalten durch die Bank sehr, sehr gut mit dem Geld.
Lithium, noch mal ganz kurz einen Blick darauf. Wie sieht denn da die Angebotsseite aus? Und gibt es da vielleicht Unternehmen, die man sagt, die könnte man sich vielleicht noch mal anschauen?
Also ich habe die PLS Group, habe ich schon genannt. Wir haben auch eine Albemarle zum Beispiel, eine SQM in Nordamerika. Also SQM ist eigentlich mehr Chile. Aber Albemarle wäre ein US-Konzern. Es gibt dahinter auch noch eine Reihe von kleineren Unternehmen. Also je nachdem, ich weiß gar nicht, wie spekulativ deine Zuschauer, Zuhörer beim Money Train so gepolt sind. Die Nachfrageseite, wir haben einige Kapazitäten aus dem Markt gehabt. Also wir haben durch diesen Lithium-Crash, wir haben 2022 einen Hoch gehabt, danach ist der Lithiumpreis regelrecht gecrashed und über 80% eingebrochen. Das sind einige Minen außer Betrieb gegangen, das haben wir in Afrika gesehen, wir haben es aber auch in China selbst gesehen, wo einige Minen zurückgefahren worden sind, um einfach auch irgendwann den Preis zu stützen. Die Chinesen fanden dann, Chinesen sind mit Abstand, insbesondere im Bereich der Weiterverarbeitung von Lithium, Marktführer. Die fahren dann eine ganz interessante Strategie. Die sagen, ja, einerseits, wir wollen natürlich Geld verdienen, aber wenn da zu viel ausländische Konkurrenz kommt, dann lassen wir den Preis einfach mal so absacken, dass die sagen, oh, vielleicht doch nicht unser Business. Also von daher ganz interessante Strategie, die China da fährt. Ich glaube, jetzt werden die Kapazitäten langsam wieder hochgefahren. Aber auch das ist, auch eine Lithiummine ist nicht von heute auf morgen in Betrieb. Ja. Die Hardrock-Projekte in den klassischen, im australischen und kanadischen Bereich, die brauchen Jahre, um den Genehmigungsprozess zu durchlaufen. Und auch die Salarprojekte, also die, wo Lithium aus Salzseen gewonnen wird, insbesondere in Südamerika, da braucht man meistens erst Testanlagen, muss das Ganze durchtesten und dann hochskalieren auf kommerzielle Produktion. Auch das dauert einige Jahre.
Jetzt blicken wir nochmal. Du hast gesagt, das Jahr ist ein besonderes Jahr. Da wolltest du noch was dazu sagen. Ich habe mich daran erinnert, mir ist extra aufgeschrieben. Willst du sagen, dass es vielleicht in Richtung Börsenstars gibt es überhaupt welche? Oder wird es ein trauriges Jahr? Oder wie würdest du das einschätzen? Wolltest du ein Jahr noch?
40, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das gesagt habe.
Ich habe es mir aufgeschrieben. Nein, ich schreibe immer brav.
Besonderes Jahr, weil der Iran-Krieg solche Auswirkungen auf die Rohstoffe hat. Also der typische Ölpreis-Spike war zum Beispiel hervorgerufen durch den Urankrieg, Irankrieg. Wir haben die Gaspreise, die relativ stark angestiegen sind durch den Irankrieg. Wir haben dann diese Quereinflüsse auf Gold und auf Silber gehabt, die wir gesehen haben. Wir haben zum Beispiel wahnsinnige Preisanstiege beim Aluminium gesehen, weil wichtige Kapazitäten da in Bahrain stehen und die nicht mehr transportiert werden konnten. Also das war eben so. Deshalb meine ich ein besonderes Jahr, weil es durch geopolitische Ereignisse, insbesondere den Krieg gegen den Iran, eben herausfordernde Transportroutenprobleme gegeben hat und das eben zu Preissprüngen bzw. auch Preisabschlägen geführt hat. Deshalb ein bisschen breiter diversifiziert. Es ist eben nicht mehr so wie letztes Jahr, dass ich einfach Gold und Silber kaufe und sage, ja, go for it. Und es klappt. Vielleicht muss man jetzt tatsächlich ein bisschen mehr auf Lithium, auf Kupfer, vielleicht auch auf Uran setzen. Das sind alles so Rohstoffe, so ein bisschen, vielleicht nicht immer im Blick der Investoren in der ersten Reihe gewesen, aber die werden ganz, ganz interessant.
Das heißt, zusammengefasst, es kann sich jederzeit etwas verändern. Man hat es jetzt durch den Iran-Konflikt gesehen, Entwicklungen, die vielleicht auch gar nicht so unbedingt vorhersehbar waren teilweise.
Das ist korrekt. Das Problem ist, also, dass wir alle keine, wie du schon gesagt hast, Crystal Ball haben und wir wissen alle nicht, wann diese Straße von Hormuz denn endlich mal wieder offen ist oder ob sie überhaupt dieses Jahr nochmal aufmacht oder ob das jetzt so eine Never-Ending-Story wird. Also im Moment weiß das ja keiner. Man steht ja früh auf, schaut in die Nachrichten und denkt sich, okay, Straße von Hormuz offen, Straße von Hormuz geschlossen, Häfen blockiert, Häfen nicht blockiert, Attentäter. Also es ist ja jeden Tag irgendwas anderes und es ist so schwierig. Also im Moment kann ich Charttrends handeln, Fundamentals zu handeln, da werde ich, glaube ich, wahnsinnig, weil vieles halt auch overnight passiert, also über Nacht bei uns. Dann wache ich früh auf und ich habe schon wieder eine andere Welt, weil vielleicht die Verhandlungen gescheitert sind oder weil vielleicht ein Ultimatum geplatzt ist oder wir wieder raus sind aus dem Ultimatum, wir wieder den Taco-Trade spielen könnten oder sonst irgendwas. Aber das ist wahnsinnig schwierig, weil jeden Tag uns irgendwas Neues an Nachrichten um die Ohren fliegt.
Dann gucken wir mal. Glaskugel haben wir leider immer noch nicht, wie es sich alles weiterentwickelt. Wir können einfach immer nur in dem Moment regieren und einfach uns weiter informieren, reagieren und informieren. Ich danke dir. Wir
das war schon.
Ich einiges an Informationen bekommen. Naja, man muss ja auch noch viele andere Sachen sich anschauen.
Das ist ja erschreckend.
Da hast du jetzt danach noch Zeit, wenn dann die Kamera oder das Mikrofon aus ist. Das war Markus Bussler, er ist Redakteur bei der Aktionär, zuständig für Goldfolio und hier Experte für Edelmetalle, Rohstoffe und Minenaktien. Ich danke dir und das war die heutige Ausgabe des Money Train Podcasts. Danke dir.
Bis nächste Woche.
Du, von mir aus.